Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Eigentlich sollte das hier die große Reunion der Marvel Boys sein. Leider ist nur ein Marvel Boy da, nämlich Markus.
Aber natürlich der Bessere, der andere kann sich jetzt nicht dagegen wehren, dass ich das sage.
Ja, schon.
Hi.
Der andere Marvel Boy ist natürlich Julius.
Ja, nein, will ich auch nicht sagen.
Der leider krank geworden ist. Ja. Also in diesem Sinne, Julius, gute Besserung. Und weil wir halt die Marvel Boys sind, dachten wir reden über DC.
Ja, gerade Julius ist ja auch besonders Marvel und DC Boy bei mir.
Genau.
Ja.
Und deswegen reden heute nur Markus und ich über Joker 2 oder Joker Folie 2.
Oh, wie schön du das gesagt hast.
Nicht wahr? Aber bevor wir damit loslegen, hier noch kurz der Hinweis. Diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Ja, Joker.
Folie 2. Deswegen sind wir nur zu zweit, siehst du, das passt ja auch perfekt.
Ja, stimmt, eigentlich. Genau. Ja. Wir teilen uns jetzt den Wahnsinn dieser Folge.
Und wir spalten uns wahrscheinlich auch ein bisschen auf. Mal gucken.
Vielleicht. Und eigentlich wäre es ja auch schön gewesen, Christoph oder Björn hier drin zu haben, weil die haben sich ja den absoluten Frevel erlaubt. Den absoluten Frevel, weswegen eigentlich das De-Abo, das Löschen des Accounts von Filmstarts, wie auch immer, schon da sein sollte.
Wir kriegen immer noch böse Mails deswegen.
Ja. Während Filme wie Jack und Jill vier Sterne auf Filmstarts haben, hat ein Film wie Joker, also der erste von 2019, nur 2 Sterne.
Ja.
Nur 2 Sterne und ich weiß von Christoph, ich glaube, er hätte sogar noch weniger gegeben, weil Björn hat ja die Kritik geschrieben, was natürlich ein Skandal ist. Also, oder wie stehst du dazu?
Ja, Skandal, ich meine, ich weiß ja so ein bisschen, wie die Leute hier ticken, was sie so mögen, was nicht und es ist ja auch alles dann meistens irgendwie fundiert begründet, würde ich mal behaupten. Deswegen würde ich Skandal da nicht auspacken, aber ich bin da halt auch komplett konträrer Meinung einfach. Also ich bin großer Fan des ersten Teils und kann diese Kritik und auch die Kritikpunkte, so nachvollziehbar sie in sich auch dargelegt werden, auch größtenteils nicht nachvollziehen. Deswegen, ich bin großer Fan vom ersten. Ich mag den primär tatsächlich auch als Porträt, einfach als so Charakterporträt von einem ausgestoßenen, zurückgelassenen. Das ganze DC-Joker-Gedöns war für mich immer eher so ein Anhängsel, was tatsächlich auch trotzdem gut funktioniert. Ich mag das, dass das so mit drauf ist und das ist ein netter, ein möglicher Erklärungsansatz damals gewesen für Joker, aber das war für mich niemals so der primäre Punkt für mich für den Film, warum es den Film gibt und warum ich den so mochte. Aber es hat trotzdem auch, das war so ein i-Tüpfelchen noch, das hat trotzdem deswegen für mich gut funktioniert, aber der ist auch einfach so schön, hat so einen schönen Retro-Flair, ist so toll inszeniert. Von Schauspielerleistung braucht man, glaube ich, gar nicht anfangen, also Joaquin Phoenix ist echt grandios in der Rolle, also mich hat der wirklich umgehauen damals und das war auch wirklich ein so ein Film, der war wirklich so intensiv und hat so auch in die Magengrube geboxt, dass es eher so zu den Filmen zählen würde, die ich nicht so schnell nochmal gucken will. Und habe ich dann auch nicht gemacht. Ich habe den jetzt tatsächlich vor dem zweiten Teil überhaupt erst das zweite Mal gesehen, obwohl ich den so mochte. Und dann hat der Film auf jeden Fall was richtig gemacht bei dem, was er machen wollte.
Ja, ich bin auch wahnsinnig großer Fan vom ersten Teil. Und was ich halt so spannend fand, war auf der einen Seite natürlich zu sagen, okay, wir machen einen Film über den Joker, wo du dir denkst, okay, wozu brauche ich einen Film über den Joker? Ja. Weil das fand ich zum Beispiel, hat Nolan in The Dark Knight so schön gemacht, so, wo Heath Ledgers Joker ja immer wieder auftaucht und ich glaube im ganzen Film irgendwie 3 unterschiedliche Origin-Stories erzählt, wie er irgendwie auch zu diesen Narben gekommen ist und so. Und womit einfach gezeigt wird, so, ja, du kannst nie so richtig wissen, wie ist der Joker zum Joker geworden, weil der ist halt so verrückt, der kann sich wahrscheinlich selbst nicht mehr dran erinnern.
Und du brauchst es ja auch nicht bei dieser ikonischen Figur eigentlich.
Genau, trotzdem gibt's natürlich so auch in den Cartoons und in den Comics und ich glaube, Tim Burton hatte ja dann auch so in seinem ersten Batman von 89 so ein bisschen diese Joker-Origin-Story drin, aber schöner ist es natürlich, es irgendwie nicht zu wissen. Und deswegen war ich damals so ein bisschen skeptisch, nicht zuletzt auch, weil es Todd Phillips als Regisseur gewesen ist, der halt vor allen Dingen durch diese Hangover-Trilogie bekannt geworden ist und ja vorher auch hauptsächlich so in diesem Comedy-Bereich unterwegs total, war, wo ich dann aber auch dachte, na okay, also im Nachhinein passt es, glaube ich, auch ja, so.
Zumal weil trotzdem, also ein Händchen für Inszenierung und große Bilder hat er ja auch da immer schon gehabt. Also die Komödien sahen ja, also gerade so im Comedy-Fach echt gut aus immer schon.
Naja, und zumal die Geschichte von Arthur Fleck, die hier eigentlich erzählt wird, hat ja auch viel so mit Comedy zu tun. Ja. Er arbeitet als Clown, er möchte gern Stand-Up-Comedian werden. Er hat dann hier diese Murray-Show, die er gerne guckt, auch so eine Late-Night-Talk-Show, wo es ja auch viel um Humor geht. Und das ist ja dann auch so ein Ansatz, wo du hättest sagen können, ja, man hätte theoretisch den ersten Joker auch noch viel mehr so als Komödie an sich inszenieren können. Und was ich dann halt zusätzlich noch spannend fand, war die Tatsache, dass wenn du vorher nichts über den Joker, Batman, überhaupt irgendwie DC weißt und in diesen Film reingehst, wird dir einfach zu keinem Punkt klar, dass du gerade in einer Comicbuchverfilmung, also es gibt jetzt keinen Comic, der genau diese Geschichte erzählt, aber dass es ein Film ist, der auf einem Comic-Charakter basiert, wo es ja eigentlich noch einen Typen in einem Fledermausanzug gibt oder halt Leute wie Poison Ivy, die Pflanzen bändigen können und sowas alles. Es fühlt sich halt immer noch einfach wie so ein ganz stinknormaler Film an, wo man auch hätte sagen können, okay, da heißt statt Joker einfach Arthur.
Ja.
Und du gehst jetzt rein und erst ganz zum Schluss checkst du dann, wow, das ist der Joker von Batman.
Ja, genau, und checkst es halt aber auch nur, wenn du da so ein bisschen das Wissen mitbringst. Das ist genau, ja das Schöne. Ja. Er funktioniert einfach so oder sogar primär eher so als stinknormaler Film, wenn man es jetzt so ausdrücken will. Aber das ist halt so on top und das gerade für Comic-Fans ist, das funktioniert das dann trotzdem irgendwie, dass das dann so mit reingedrückt wurde. Also das ist echt ganz cool.
Ja, ich meine, es gibt ja im ersten zumindest so den Verweis auf Bruce Wayne.
Ja, die bauen so, ja dann sogar die Sache mit den Eltern ein.
Das ist ja alles irgendwo mit drin, aber es nimmt nie den Fokus von Arthur weg. Und gerade was ich auch am ersten so mochte, und ich will einfach jetzt so ein bisschen ausholen, um die Sachen zu erwähnen, die mich dann tatsächlich leider Gottes beim zweiten so ein bisschen gestört haben. Und was ich beim ersten wirklich auch sehr, sehr schön fand, war die Tatsache, dass du nie so richtig unterscheiden konntest, was bildet er sich jetzt gerade ein, was ist irgendwie so seiner Fantasie entsprungen und was passiert gerade wirklich. Das ist ja vor allen Dingen, wenn man sich dann am Ende des Films fragt, wen hat er denn jetzt in diesem Film wirklich alles umgebracht? Wer lebt noch und wie ist das hier alles irgendwie vonstatten gegangen? So, das.
Ja, mochte ich auch. Da kommen wir aber dann beim zweiten, glaube ich, noch ein bisschen stärker dazu, weil da gingen wahrscheinlich unsere Einschätzungen ein bisschen auseinander. Beim ersten war es für mich auch eher so, er hat damit gespielt, aber für mich war schon das, aber das ist jetzt meine eigene Wahrnehmung dann wahrscheinlich auch gewesen, obwohl das Ende gerade das so ein bisschen gegenteilig vielleicht andeutet oder zumindest impliziert, dass es so sein könnte, dass das, was da meistens passiert ist, auch wirklich passiert ist. Weil es gibt ja auch mal so ein paar Fantasy-Einschübe, die dann auch aufgelöst werden im Film.
Ja.
Wie die Sache mit seiner Freundin, also mit der Nachbarin.
Ja,
dass er sich das ist auch die einzige Stelle, die ich halt übermäßig plump finde, weil dann nochmal gezeigt wird, die Szenen nochmal gezeigt werden.
Ja, das stimmt, ja.
Die er erlebt hat, angeblich mit ihr, wo sie aber eigentlich in Wahrheit gar nicht dabei waren. Also sowas wird dann ja auch explizit aufgelöst. Deswegen war es für mich dann doch alles, was sonst so passiert ist, waren schon die Dinge, die so passiert sind. Deswegen hat mich das beim zweiten jetzt gar nicht so gestört, wozu wir dann vielleicht gleich noch kommen mit dir. Aber ich mochte eben auch gerade auch so die Ambivalenz. Also er hat eben auch oft mit so zwei Seiten gespielt. Auch das, soll man jetzt irgendwie Mitleid mit ihm haben oder eben halt nicht. Und er bezieht halt jetzt auch keine eindeutige Position. Gerade kriegt er die ganze Zeit in die Fresse und du denkst erstmal armer Kerl, aber er macht halt auch richtig kranken Scheiß.
Ja.
Und das nutzt der Film so ganz bewusst so als Provokation auch so ein bisschen. Das mochte ich eben auch so, diese Ambivalenz, diese Gratwanderung im Grunde, das macht ihn auch spannend.
Ja, und dann hatten wir halt einen Film, der erstaunlich erfolgreich wurde, sogar richtig, richtig erfolgreich wurde, der nämlich über 1 Milliarde Dollar eingespielt hat.
Ja.
Und das als ein Film, der in den USA auch so ein R-Rating bekommen hatte. Das heißt, wirklich nur Erwachsene durften rein. Und dieser große Erfolg wurde jetzt tatsächlich erst durch Deadpool und Wolverine abgelöst. Und gleichzeitig hatten wir auch noch einen Comicfilm, der bei den Oscars richtig groß im Kurs stand. 11 Oscar-Nominierungen, unter anderem auch bester Film und beste Regie, meine ich.
Und ich glaube auch bester Film auf jeden Fall.
Hat dann tatsächlich sogar 2 Oscars mit nach Hause genommen. Einen für die Musik und einen natürlich für den Hauptdarsteller Joaquin Phoenix.
Beides auch völlig verdient, auch die Musik fand ich absolut grandios im ersten.
Und Phoenix in dem Film ist unglaublich, was der da hinlegt. Und da war natürlich so dieser Punkt, weil ich erinnere mich noch sehr, sehr genau, dass Todd Phillips sehr häufig in irgendwelchen Interviews immer wieder gesagt hat, nein, ich habe keine Idee für einen zweiten Film, das soll hier eine Standalone-Geschichte sein, dieser Film erzählt ja eigentlich auch schon alles, was du wissen musst, du hast Arthur Fleck und am Ende ist er der Joker, pinselt sich dann noch schön mit seinem eigenen Blut dieses Grinsegesicht in die Fresse. Und das war's. So, dann kam dieser große Erfolg. Oh, eine Milliarde Dollar.
Upsi.
Und auf einmal dann, oh ja, also während der Dreharbeiten haben Joaquin und ich schon auch so ein bisschen überlegt, wie man es denn weitermachen könnte. So, also dann halt so diese 180-Grad-Wendung, die sicherlich nicht ungefähr von daher kommt, dass Warner auf einmal gesagt hat, Gott, hier, guck mal, wir haben noch ein bisschen Kleingeld in der Kaffeekasse gefunden, hättest du nicht Bock? Und er hatte Bock, hat dann gesagt, ja, okay, wir machen's und stieß dann schon direkt die Fans vor den Kopf, als die erste Ankündigung zum Film kam und es gesagt wurde, Joker 2 wird ein Musical.
Ba-bam.
Ba-bam. So, und dann wurde auch noch Lady Gaga gecastet in der Rolle von Harley Quinn. Womit man auch nochmal sagen muss, Joker und Joker 2 sind Elseworlds-Filme. Das heißt, die gehören nicht in das große Ganze, was damals ja noch DCEU war. Mhm. Und jetzt ist es ja dann das James-Gunn-Universum, das ab nächsten Jahr dann so richtig mit Superman auch im Kino losgetreten wird. Das steht hier für sich. Deswegen können wir auch einfach Lady Gaga holen, die jetzt Harley Quinn spielt, weil sonst hatten wir sie ja eigentlich in der Form von Margot Robbie. Und ja, das waren dann so die großen Sachen. Und ich weiß, sehr viele sind bei dem Punkt Musical ausgestiegen.
Ich bin da wieder eingestiegen. Okay. Ja, also das war bei mir nämlich auch so. Also ich war so ein bisschen, ich hatte im Grunde den Gedankengang von Todd Phillips bei ihm, kam noch das Geld dazu wahrscheinlich, aber ich dachte mir auch so, das ist wirklich als eigenständiges Werk, auch wenn natürlich angelegt ist, dass es jetzt irgendwie richtig krass losgehen kann, aber jetzt ab dem Punkt, wo der Film endet, wäre es für mich halt so eher eine typische Origin-Story vielleicht oder so eine ganz typische Comic-Geschichte. Du kannst dir zumindest irgendwie vorstellen, das ist der Nadelungsgang, er wird jetzt halt der krasse Joker irgendwie, Crime-Boss und kämpft dann am Ende vielleicht gegen Batman oder so, auch wenn der dann noch klein ist, aber vielleicht ein paar Jahre später. So, und das dachte ich mir, brauche ich nicht. Also der Film ist für mich wirklich ein rundes Ding gewesen. Und deswegen war ich ganz froh, dass er am Anfang immer gesagt hat, ja, nee, machen wir nicht und so. Also, ist auch, wenn er erfolgreich ist. Und dann das Umdenken, ach, oh nee, jetzt hat er doch auch die wieder mit Geld und keine Ahnung. Aber dann so, je mehr darüber bekannt wurde und über den Ansatz und so, also ich meine, man weiß natürlich nicht, wie viel dann wirklich stimmt, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die dann kreativ gesagt haben, also wenn ich das mache, dann mache ich halt was Crazyes, worauf ich jetzt wirklich Bock habe. Also ich mache das jetzt nicht nur wegen Geld, natürlich ist das ein wichtiger Faktor bestimmt gewesen, aber ich will dann auch so mein Ding machen und dann mache ich halt irgendwie was anderes und was Abgefahrenes, was irgendwie jetzt nicht das ist, wo man mit die Leute rechnen. Und als ich am Musical gehört habe, dachte ich so, kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen, trotz aller Wahnvorstellungen, die sich da vielleicht anbieten für Arthur Fleck. Aber ich bin dabei, also denn wenn, dann gerne so irgendwie auf eine andere Art und Weise daran anknüpfen. Und da hatte ich dann echt wieder Bock. Lady Gaga ist bei mir so ein Punkt, wo ich so denke, okay.
Über die können wir gleich
noch
sprechen.
Aber da reden wir gleich
genau
noch drüber, ja.
Ich muss auch sagen, Musical, ich war eigentlich so, ich war sehr zwiegespalten, weil ich bin nicht so der größte Musical-Fan. Ich habe so eine Handvoll von Musicals, bei denen ich sage, boah ja, die mag ich, die gucke ich auch gerne. Aber ansonsten, wenn es nicht Bollywood ist, dann wird's echt schwierig bei mir so mit Musicals. Trotzdem hatte ich den ähnlichen Gedankengang wie du so, weil ich mir denke, okay, ja, wenn du sowas machen kannst, dann bei einer Figur wie dem Joker. So, und jetzt sind wir halt bei Joker 2. Folie 2. Und die Story setzt eigentlich relativ zeitnah an den ersten Teil an. Arthur Fleck sitzt jetzt in Arkham. Und bekommt da dann tatsächlich durch seinen Wärter, gespielt von Brendan Gleeson, der Sullivan, der selber ein bisschen Ambition hat zum Singen, die Möglichkeit, in einem anderen Flügel von Arkham bei so einer Musiktherapiegruppe mitzumachen. Und in dieser Gruppe lernt er dann Harleen Quinzel kennen, gespielt von Lady Gaga, die ja dann später zu Harley Quinn wird. Und sie gesteht ihm auch so, boah, sie findet ihn total super und sie hat den TV-Film, den es über den Joker in diesem Universum gibt, schon 20 Mal gesehen und der ist super geil und den findet sie toll und sie wollte ihn unbedingt schon mal kennenlernen. Und so entwickelt sich halt zwischen denen hier so ein bisschen was Liebevolles. Und sie ist ja auch dann so ein bisschen der treibende Faktor innerhalb von Arkham. Und gleichzeitig gibt's halt den großen Prozess gegen Arthur Fleck vor Gericht. Angeklagt wird er von einem gewissen jemand, jetzt muss ich kurz gucken, Harvey Dent taucht hier auf und ist quasi die Anklage gegen Arthur. Und das ist eigentlich die Story. Jo. Also wir sind am Gericht und der ganze Fall Arthur Fleck, den wir halt in Joker 1 gesehen haben, wird hier nochmal aufgerollt. Es gibt tatsächlich auch den ein oder anderen Gastauftritt von Leuten, die wir aus dem ersten Teil kennen, die hier jetzt als Zeugen nochmal aussagen. Und zwischendurch sind wir halt auch immer mal wieder in Arkham. Und ganz, ganz zwischendurch gibt's halt auch noch irgendwelche Musical-Nummern. All das wollen wir jetzt sprechen. Und soll ich jetzt schon meine Verschwörungstheorie zu Joker 2 auspacken?
Du hast mich jetzt schon so neugierig da gemacht, aber wenn die jetzt alles schon killt, dann, also ich weiß nicht, wo der beste Punkt ist, aber mach einfach. Hau raus.
Also für mich ist ja der Punkt, also ich bin gar kein Fan von diesem Film.
So gar nicht.
Also ich, zu einem gewissen Grad finde ich ihn okay.
Ja.
Es ist natürlich einfach der Punkt, darüber haben wir jetzt schon gesprochen, der erste Joker ist in meinen Augen perfekt. Ja. Für das, was er sein will, für das, was er aussagen will, ist Joker 1 für mich wirklich ein absolut runder, wirklich perfekter Film. Toll gespielt, tolle Musik, tolle Bilder, tolle Atmosphäre, alles toll, wunderbar, 5 von 5, tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Ja. So wirklich so ein Film, wo ich mir denke, da brauchst keine Fortsetzung. Und Joker 2 ist für mich so ein Stinkefinger an die Fans, die den ersten mochten. Und meine Theorie ist, das ist absolut beabsichtigt von Todd Phillips. Und er hat es ganz bewusst so kacke gemacht, wie dieser Film irgendwie ist, um einfach auch so ein bisschen zu sagen, so, ich habe immer schon darüber geredet, dass ich keine Fortsetzung machen wollte. Ich wurde jetzt quasi mit ganz, ganz viel Geld gezwungen, diesen Film zu machen. Und offensichtlich hat keiner so richtig darauf geachtet, was für einen Film ich mache. Deswegen mache ich auch ein Musical. Deswegen hole ich mir Lady Gaga und lasse die hier auch live am Set singen, anstatt das im Studio irgendwie zu machen. Darüber reden wir auch noch. Und will hier einfach einen Film machen, der meine Missgunst zum Ausdruck bringt. Ich wollte keine Fortsetzung. Und das fängt für mich bei der Story an, die halt wirklich nur in diesem Gerichtssaal spielt und eigentlich nur wiederkäut, was halt im ersten Teil schon passiert ist. Ich finde, da ist keine stringente Weiterführung der Story an sich, weil gerade wenn wir auch sehen, dass Arthur ja am Ende von Teil 1, wo ja dann auch viel über diese ganze Inselbewegung und sowas alles geredet wurde, ja eine Armee von Jokern eigentlich auf seiner Seite hat. Mhm. Ich mir denke, wo sind die denn jetzt hin? Ja, wir sehen vom Gericht so ein bisschen, dass Leute irgendwie demonstrieren, aber wenn ich diese Anarchie aus dem ersten Teil sehe, dann denke ich mir, da sind doch bestimmt mindestens 10 Leute, die irgendwelche Rohrbomben basteln und schon beim ersten Tag sagen, okay, wir holen den Joker raus, weil warum soll man den irgendwie vor Gericht ziehen? Zweites Ding, ich finde diese Tatsache sehr witzig, dass man sagt, innerhalb dieser Welt gibt es einen TV-Film. Und wenn man in Joker 2 Leute über diesen Film reden hört, dann ist es quasi die Diskussion, die in unserer realen Welt über Joker 1 geführt wurde. Nämlich die einen, die sagen, was für ein Scheiß, total schlimmer Film und Gewalt verherrlichen und bla bla bla. Und auf der anderen Seite hast du halt die, die, so wie ich sagen, geiler Film, perfekter Film, toll.
Du bist die Lady Gaga quasi.
Genau, ja, und Lady Gaga ist dann halt auch so ein bisschen so dieses, oh, ich wollte unbedingt dich kennenlernen und noch mehr haben. So, also für mich ist Lady Gaga auch so ein bisschen Warner, die so, oh, was kann ich nur tun, damit ich noch mehr von dir sehe, weil ich unbedingt das möchte. Und ja. So, dann hast du für mich halt auch noch diesen Punkt, das ist das, und das ist dann das komplette Ende dieses Films. Da müssen wir vielleicht so einen Spoiler-Teil mit reinbringen,
ja,
weil
einen kleinen machen, ja.
dieses Ende, finde ich, ist für mich so das finale Fuck you an irgendwie alle, die unbedingt diese Fortsetzung haben wollten, auf die keiner irgendwie nur Bock hatte.
Also das war,
das ist jetzt erstmal, also ich hab, ja. kann noch weiter ausführen,
nein,
aber
also
sonst, wird das,
wir
hier
ja
so,
dann,
sonst wird das hier so Monolog, aber wir
machen
gehen
wir
jetzt,
dann sowieso
genau,
Gespräch,
wir gehen ja so ein bisschen alles durch, aber jetzt hast du erstmal so meine.
Ja, kann ich auch irgendwie an vielen Punkten nachvollziehen, aber als Fan vom Fan vom ersten kann ich sagen, ich habe es jetzt nicht als Fuck you an mich empfunden, höchstens als Fuck you an Warner so ein bisschen, in der Tat, weil er eben so sein eigenes Ding macht und Erwartungen wirklich untergräbt. Ich greift den Punkt mal auf, das hatten wir auch vorher schon angesprochen, dass ich selbst nach der Sichtung, und obwohl ich den Film gut fand, das kann ich jetzt auch nochmal so explizit sagen, sagen kann, ich hätte ihn nicht gebraucht. Auch danach nicht. Also für mich ist es immer noch eigentlich eine unnötige Fortsetzung. Aber das macht sie nicht automatisch schlecht. Also wenn es eine Fortsetzung dazu gibt, dann gerne so, wie Todd Phillips das jetzt gemacht hat. Weil er macht halt wirklich so sein eigenes Ding. Ich musste so ein bisschen, auch wenn es inhaltlich überhaupt nichts damit zu tun hat, so ein bisschen an eine meiner Lieblingsserien denken, an Broadchurch. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, das wird auch im Grunde der Fall, um den es geht, um den Todesfall, der wird im Grunde in der ersten
Staffel,
abgefrühstückt und für mich war das auch ein rundes Ding und ich wusste halt vorher nicht, was in der zweiten passiert, hab die angeguckt und dachte, ich dachte, jetzt kommt ein neuer Fall, aber das geht jetzt direkt da weiter und es geht die ganze Zeit um die Gerichtsverhandlung. Und es ist dann trotzdem so mindestens nochmal so emotionaler Anhang eigentlich nur, aber der trotzdem nochmal so einen Punch hat, das ist bei Joker nicht ganz so. Also hat
okay,
nicht so
aber dann ganz kurz, ja. Broadchurch Staffel 2 fand ich furchtbar.
Wirklich?
Staffel 1 liebe ich, Staffel 1 finde ich ist fantastisch.
Ich finde die fast genauso grandios, weil das für mich einfach so ein super Gesamtbild ergibt. Also das lotet dann noch mal so ein paar Themen noch ein bisschen mehr aus, macht vieles dann auch, also bei Joker jetzt vieles nochmal ähnlich, wie du gesagt hast, da gehe ich auch mit. Also der Charakter wird im Grunde nicht weiter vertieft, weil im ersten Teil eigentlich schon alles dazu gesagt wurde. Aber lotet das nochmal ein bisschen so weiter aus und ist für mich wirklich so ein, am Ende dann echt so ein schönes Gesamtbild. Und da gehört für mich auch das Ende dazu, wirklich. Also ich finde, das ist ein spannendes Statement zu allem, was da so passiert ist. Nicht nur innerhalb des Films, sondern auch bei der Diskussion drumherum. Deswegen fand ich das eigentlich wirklich für mich so eine schöne runde Ergänzung, die ich nicht gebraucht hätte, die für mich aber dann doch funktioniert hat als Anhang vom ersten. Obwohl es eben, oder gerade weil es eben nicht den so klassisch fortsetzt, sondern wirklich so sein eigenes Ding macht.
Ja. Was mich halt gestört hat, ist der Joker selbst in diesem Film irgendwie gewesen. Ich hatte so das Gefühl, Joaquin Phoenix ist jetzt halt auch einfach nur da, weil Warner vermutlich, hoffentlich den Film nie gemacht hätte, wenn er nicht auch zugesagt hätte. Aber ich habe so das Gefühl, er hat auch nicht so richtig Bock. Und gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, dass das Drehbuch nicht so wirklich wusste, wie sie jetzt mit Arthur weiter fortführen sollen, weil diese ganze Figur ist dann jetzt wieder relativ platt, relativ oberflächlich. Da fand ich, war es eine viel schönere Charakterstudie im ersten Teil als das, was wir jetzt bekommen. Ja, es ist irgendwie ganz cool, wenn er dann auch da vor Gericht anfängt, sich selbst zu verteidigen und Leute so ein bisschen anzugehen und du merkst schon, okay, er hat eigentlich gar keine Ahnung, was sie hier macht, aber er macht halt irgendwie so sein Ding. Aber irgendwo hätte ich mir so eine gewisse Form von Evolution in diesem Charakter im zweiten Teil schon noch gewünscht und ich habe sie einfach nicht bekommen.
Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, in welche Richtung das noch gehen sollte, weil eben im ersten das schon so relativ allumfassend beschrieben wurde. Also wie gesagt, er macht dann nur mehr vom Gleichen und es geht dann eher so um diese intimeren Momente. Also er versucht jetzt dann doch irgendwie sich mit den, es sind ja dann doch nicht zwei Persönlichkeiten, wie es von seiner Anwältin gerne vor Gericht dann verkauft wird, sondern eher so zwei Personas, damit denen sich irgendwie zu arrangieren und seinen Platz dazwischen zu finden und hadert halt damit so am ehesten. Es ist eher so ein Hin und Her auch in seinem Kopf und ja, er spielt halt zurückgenommener, finde ich, als im ersten. Was aber auch zur Handlung passt. Deswegen könnte man vielleicht den Eindruck bekommen, dass er irgendwie nicht so Bock hat. Aber ich bin absolut der Meinung, dass er auch Bock hatte. Weil auch gerade von ihm hat man ja zumindest gehört, ging das dieser ganze Musical-Ansatz auch aus, dass er sich so vorgestellt hat. Die hatten ja zwischendurch auch überlegt, das so als Broadway-Show fortzusetzen, als gerade noch Corona kam und so. Dann ist jetzt doch ein Film draus geworden. Aber ich glaube, er hatte schon Bock drauf. Aber er spielt ein bisschen zurückgenommener. Also wem das im ersten ein bisschen zu übertrieben war, wie er sich da so reinhängt, dann ist ein bisschen zurückgekommen. Er ist auch gerade am Anfang noch abgefuckter, aber das passt auch wieder dazu, weil er ja unter Medikamenten die ganze Zeit steht und da die ganze Zeit im Knast ist und so. Ich glaube, es dauert auch 10 Minuten, bis er überhaupt seinen ersten Satz sagt. Also das war für mich alles irgendwie stimmig innerhalb des Films.
Ja, mir hat einfach so dieses Phoenix-Feuer gefehlt, so, weil da fand ich ihn sehr viel ausdrucksstärker im ersten Teil, weil glaube ich auch der Fokus ja mehr so auf ihm lag, ne? Jetzt hast du so viel anderen Kram auch, du hast ja zum Beispiel Brendan Gleeson, den ich super fand,
ja,
super. als Arkham-Wärter, der dann da auch seine eigene Musikkarriere scheinbar so ein bisschen ausleben möchte. Und
ja, das tritt ja im Grunde die Handlung überhaupt erst so los, damit genau, das passieren kann. Ja. Das ist ein bisschen so, wo du denkst,
Ihn mochte ich, aber ich hatte mir irgendwie echt gewünscht, dass man aus der Figur des Jokers wirklich mehr macht. Und das ist halt das, was ich vorhin schon meinte, weil wir verlassen den Joker am Ende von Teil 1 an so einem ganz, ganz anderen Punkt, wo halt auch die Öffentlichkeit auf einem ganz anderen Level ist als das, was uns jetzt hier gezeigt wird. Weil Teil 1 endet ja in Anarchie. Klar, wir sehen ihn dann nochmal, wie er da bei seiner Therapeutin hockt. Aber dieses Bild vom Joker da auf der Straße, wo er auf dem Auto steht und sich halt wirklich diesen Grinsemund malt und um ihn herum einfach nur diese Leute ihn anfeuern und anjubeln, das hat mir einfach gefehlt. So halt wirklich die Konsequenz, die sich daraus ergibt, nicht einfach nur, was Arthur an sich angeht, sondern was halt auch drumherum in Gotham passiert. Und das lässt der Film irgendwie komplett aus.
Also ich hatte das Gefühl trotzdem wieder tatsächlich. Ich finde, der Film lässt es wirklich nicht, also ich finde nicht, dass er das komplett auslässt. Also man merkt es in dem Gerichtssaal eben, man merkt es an der Figur von Lady Gaga. Man kriegt es so am Rande ein bisschen mit. Aber ich glaube, Todd Phillips hat sich halt bewusst dafür entschieden, wirklich noch mehr die Perspektive von Arthur einzunehmen. Mhm. Du hast halt wirklich diese beengte Sache. Du siehst halt fast immer nur die Sache im Knast und im Gerichtssaal. Und dann kriegst du das immer so am Rande mit. Und wenn du es mitkriegst, aber das sind dann auch wirklich die Momente, wo er am ehesten noch mal so aufblüht, weil er genau ja das immer wollte, gesehen zu werden und so. Das wird ja auch noch mal explizit angesprochen, war ja großes Thema im ersten Teil. Und wenn er das mitbekommt, hier vor allem dann verkörpert auch durch Lady Gaga, dann bricht das dann auch wieder so durch, so dieser alte Joker, der am Ende vom ersten Teil war. Und ich finde, das wird nicht so nach außen gekehrt. Genau, du könntest natürlich auch jetzt die ganzen chaotischen Zustände in Gotham nochmal mehr zeigen, aber ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, das irgendwie nicht zu machen. Und ich habe es dann auch nicht so vermisst. Mir wurde das genug angedeutet, dass du trotzdem so merkst, du hast diese Bewegung und gerade, ohne jetzt zu spoilern, am Ende dann auch nochmal sehr stark aufgegriffen wird, finde ich. Und deswegen war das für mich in dem Maße, wo es mir gereicht hat. Man hat ja auch nie das Gefühl, es war schon eine Bewegung. Das wurde ja auch immer wieder erwähnt, wird auch im zweiten nochmal erwähnt. Aber wie groß es jetzt genau war, wusste man ja auch im ersten nicht. Ne? Es waren halt viele Chaoten, die da auf jeden Fall Scheibe gespielt haben. Und das war dann auf jeden Fall ein großer Pulk am Ende. Man wusste nicht genau, wie groß die Welle jetzt wirklich losgetreten ist. Aber zumindest so groß, dass er sich 2 Jahre später, wie der Film, glaube ich, jetzt spielt, immer noch irgendwie gehalten hat. Ja.
Ja, ich fand, also das, wie gesagt, das hat mir also, aber das ist ja das Schöne, ne? Wir führen eine Diskussion darüber und jeder kann den Film ja dann auch irgendwie doch noch so andere Sachen abgewinnen. Mir hat da einfach irgendwo so ein bisschen was gefehlt. Und ich weiß nicht, ob das halt auch einfach so diese Vorerwartungen sind, die man dann natürlich auch schon aufbaut auf diesen Film. Und deswegen hat Phoenix mich nicht so krass überzeugt. Dafür haben wir ja noch Lady Gaga.
Gaga.
Die Stephanie. Ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt. Ich weiß nur, dass sie Stephanie irgendwie heißt. Ah, egal. Lady Gaga taucht hier halt auch auf und Markus hat ja schon angemerkt, er hasst Lady Gaga.
So weit würde ich nicht.
Die ja aber auch, ich meine, das ist jetzt ihre dritte größere Rolle. Also Star is Born.
American Horror Story.
Ach stimmt, ja, stimmt. American Horror Story, dann haben wir hier House of Gucci.
House of Gucci, genau, das war noch. Und ja,
das hier, also wie gesagt, A Star is Born, fand ich sie großartig. Es war aber auch, ich liebe auch den Film. Ich mag den total.
Da
also,
geht's bei uns dann schon wieder auseinander. Heute entzweien wir uns, Sebastian, das ist der Tag der Trennung.
House of Gucci, ich weiß nicht, was das für ein Film war. Ich fand den super. Ich glaube, alle außer Adam Driver haben in diesem Film gewusst, ja komm, wir machen einfach Quatsch. Und Adam Driver spielt halt super seriös und ernst. American Horror Story habe ich sie, glaube ich, nur in Staffel, ich habe nur Staffel 6 gesehen, wo sie mal kurz auftaucht.
Da ist so aber ein, da genau, ist, so eine Hexe oder sowas.
Ja,
genau,
irgendwie sowas.
Im 5. hat sie ja einen großen Auftritt gehabt.
Und hier ist sie jetzt halt mit dabei und ich fand sie interessant, aber ich finde, diese Figur hätte mehr Futter gebraucht. So, sie kommt halt einfach so als dieses pure Joker-Fangirl da rein und oh mein Gott, und da, du bist so toll und ich liebe dich und alles. Und da hätte ich mir echt gewünscht, man hätte sich so ein bisschen mehr Zeit auch genommen, um deren Beziehung wirklich aufzubauen. Weil am Ende des Tages ist sie halt, also dass sie eine Motivation hat, an ihn heranzukommen, das wird relativ schnell deutlich, so, weil sie halt einfach wirklich wie so ein kleines Fangirl ist, die irgendwie alles tut, um halt ihrem Idol nahe zu sein. Aber wie schnell er dann auch so dazu übergeht mit so Händchen halten und so, das war mir zu schnell erzählt einfach, ja. so für die große Liebe zwischen Harleen Quinzel und dem Joker, also das hat einfach irgendwie nicht gepasst.
Ja, ja, also gehe ich zum Teil mit. Erstmal noch mal zu Lady Gaga. Ich hasse Lady Gaga
nicht.
Nein,
das war auch nur ein Scherz.
Naja, aber ich werde mit ihr nicht so richtig warm. Also ist ohne Frage eine super Sängerin, hat echt eine gute Stimme. Ich mag auch ihre Musik jetzt nicht so, aber sie hat, das kann man, glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen, sie hat einfach echt eine gute Stimme. Und aber als Schauspielerin, ich komme da nicht so richtig ran. Also die hat so eine gewisse Präsenz, so irgendwie immer so was Unnahbares auch. Das hat bei American Horror Story auch richtig geholfen. Da kann ich dann auch verstehen, dass sie da noch irgendwie am ehesten abgefeiert wurde. Aber A Star is Born ist auch so gar nicht meins gewesen. Ich fand das ganz schrecklich geschrieben, die Beziehung zwischen den beiden so furchtbar. Ich finde die Songs teilweise ganz gut. Also gerade Shallow ist
der Beweis, dass
super.
Markus Trutt kein Herz
hat. Nein, aber gerade, wie ich sage, gerade das, wo man am ehesten dann noch Herz haben kann, also das ist so für mich so das Centerpiece und das mag ich auch, da gehe ich auch mit, das höre ich mir auch gerne immer mal an. Aber so der Film drumherum, da bin ich auch, ist echt nicht meins gewesen. Und obwohl ich auch Bradley Cooper eigentlich mag. Aber naja, so ist das. Ja, jetzt hier in der Rolle, sie kriegt jetzt wirklich nicht so viel zu tun. Deswegen ist es auch schwierig, das da so richtig einzuordnen, finde ich auch. Um die Beziehung so zu erzählen, wie sie erzählt werden soll, finde ich, reicht es gerade so aus. Ich hätte mir, glaube ich, auch ein bisschen mehr gewünscht, aber es wird halt einfach nur impliziert, dass sie jetzt im Grunde dieses, wie ich ja schon meinte, so ein bisschen diese Personifizierung von diesem Joker-Kult ist, da so völlig besessen ist und da viele Leerstellen auch gelassen werden. Also eher so erzählt wird, wie so die richtigen Hintergründe von ihr sind. Eigentlich, das meinte ich auch vorhin schon, ist es die Perspektive von Arthur die ganze Zeit auch. Er kriegt die Sachen über die Leute auch immer über seine Anwältin oder über andere Leute erzählt und so. Also man kriegt vor allem die Sachen aus seiner Perspektive mit. Und dass er aber ihr verfällt, klar, man kriegt jetzt, es wird nicht ausgewalzt, dass die sich irgendwie groß ineinander verlieben. Das ist jetzt keine große Love Story, aber es passt trotzdem, finde ich, zur Figur, gerade wenn man sich das so im Hinblick auf den ersten Teil anguckt. Er braucht ja im Grunde nur so eine kleine Zuneigung und dann ist er sofort hin und weg. Das war bei seiner Nachbarin ja auch so. Also die hat einmal nur Hallo gesagt. Und dann war er ihr verfallen und hat sich vorgestellt, wie er komplett eine Beziehung mit ihr hat und so. Und das ist im Grunde nochmal das Gleiche, wenn man so will, bloß halt noch ein bisschen mehr Fokus auf die Figur gelegt. Deswegen konnte ich die Beziehung schon abkaufen, aber es ist jetzt nicht die große Liebesbeziehung gewesen. Aber ich weiß auch nicht, soll es vielleicht auch nicht sein. Es wird ja dann auch so ein bisschen offengelegt, dass es ja nicht, die lieben sich ja eigentlich nicht so richtig gegenseitig. Sie liebt so ein bisschen die Idee und diese Ideologie, die sich aufgebaut hat um ihn herum. Und er verguckt sich halt einfach oder ist einfach empfänglich für Zuneigung generell. Das hätte vielleicht auch irgendeine andere Person sein können.
Ja gut, und ich meine, am Ende passt es ja auch so ein bisschen zu der Beziehung Joker-Harley, die man so aus den Comics und aus anderen Filmen und Serien her kennt, weil sie ist ja immer total, er ist ja ihr Putten, ihr Mr. J. und keine Ahnung was, also während er sie ja teilweise, gerade auch in der Animationsserie, also diese 90er Jahre Serie, ja, behandelt sie ja wie den letzten Scheiß.
Und da wurde sie ja erfunden, dafür
erfunden und erst dann ist sie in die Comics rübergesprungen, so. Und
ja, sehr toxisch.
Mehr als nur toxisch, so. Das ist schon wirklich krass und Das ist natürlich hier jetzt einfach ein Ansatz, den man so erzählen kann. Aber gerade weil es ja auch so dieses Folie à deux, also dieser geteilte Wahnsinn von zwei Personen, hätte ich mir echt schon so ein bisschen mehr gewünscht, dass man diese Beziehung so halt. Ich hätte auch gar nicht so dieses Gerichtsdrama-Zeug gebraucht. Mhm. Lieber hätte ich echt denn irgendwie sowas gehabt, wo wir einfach die beiden so ein bisschen mehr in Arkham sehen, vielleicht hätte man das auch mehr in Richtung die Verurteilten so aufbauen können. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber bevor wir jetzt gleich weitermachen mit Joker und weil wir ja jetzt gerade eh schon so über Comics und Superhelden und so sprechen, habe ich noch einen Tipp für euch. Denn aktuell findet die Ausstellung Superheroes bis zum 11. Mai 2025 im NRW-Forum Düsseldorf statt. Markus und ich haben auch schon Wir machen den Roadtrip, oder?
Ja, ich wollte schon immer mal nach Düsseldorf.
Hier werden euch nämlich 11 Themenbereiche zum Thema Superhelden vorgestellt. Darunter Mythen und Blockbuster, Comics, Filme bis hin zu Politik und Parodien. Unter anderem gibt es das Batmobil, lebensgroße Skulpturen vom Joker oder Harley Quinn, Zeichnungen, Originalcomics sowie ein Arcade-Spiel zu entdecken, bei dem man mit verschiedenen Heldinnen und Helden im Street Fighter-Style gegeneinander antreten darf. Inszeniert ist das Ganze nicht nur ungemein spektakulär, sondern auch perfekt, um es auf Social Media zu präsentieren. Beteiligt an der Ausstellung, die großen Wert auf Vielfalt legt und so unter anderem auch den Bereich Manga abdeckt, waren Künstler wie Nick Klein, Jim Aparo oder Joelle Jones. Unterstützt wird das Ganze von Katjes. Lecker. Katjes setzt sich also nicht nur dafür ein, dass das Süßwarenregal vegan wird, sondern auch dafür, dass coole Ausstellungen wie diese umgesetzt werden können. Lasst euch das also auf keinen Fall entgehen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, da könnt ihr euch neben einen großen Joker oder eine Harley Quinn stellen, die dann aber nicht singen und tanzen werden.
Wahrscheinlich nicht. Also
gut, man weiß es nicht. Wir waren noch nicht da, aber vielleicht singen die. Aber das
wenn bringt, es doch tun, dann sagt uns Bescheid.
Das bringt uns auf jeden Fall zu dem anderen großen Punkt, was Joker Folie à deux angeht.
Sag das mit jedem Mal schöner.
Ja, ne? Ja. Gib mir Mühe. Es gab auch mal eine Akte X-Folge, die genauso hieß. Deswegen wirklich? Wusste ich vorher schon, was dieses Folie à deux bedeutet.
Ja.
Da geht es nämlich darum, dass ganz viele Leute rumrennen und glauben, dass große Insektenwesen die Gestalt von Menschen angenommen haben. Und dann gibt es einen so einen Typen in so einem großen Bürokomplex, der halt glaubt, dass sein Geschäftsführer eigentlich so ein Insektenmonster
klingelt dunkel, ja. Ich habe
ja,
glaube ich, auch alle Folgen gesehen irgendwann mal, aber es ist
lange her. Und Mulder sieht das dann auch irgendwann und dann kommt Scully und sagt, ja, das ist Folie à deux.
Das wusste ich auch schon vorher. Oh, kann ich dann gleich in meinen Artikel einbauen. Ich will auf jeden Fall noch einschreiben zur Erklärung des Titels und da kann ich gleich mal auf die
Folge. Die hat es schon in den 90er Jahren angebracht, nur ohne Singen. Und hier haben wir jetzt halt diesen Musical-Punkt. Und ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, das Spannende hier ist halt, dass anstatt das im Studio einzusingen, wurden diese Songs live am Set aufgenommen. Es gab wohl irgendwie hinter der Kamera einen Typen am Klavier, der halt die Musik gegeben hat. Und Lady Gaga und Joaquin Phoenix mussten dann wirklich live vor Ort singen. Also
die Begeisterung steht dir ins Gesicht geschrieben.
Wie gesagt, Musical, nicht immer unbedingt mein Fall. Dann hier halt auch schwierig, ich finde, gerade bei Phoenix merkt man dann schon, dass er halt einfach kein professioneller Sänger ist, auch wenn er mal Johnny Cash gespielt hat in Walk the Line.
Ja, aber der hat ja so eine ganz eigene Art zu singen gehabt. Da konnte
genau,
er dann,
aber da haben sie es halt auch nicht live am Set machen müssen. Und hier merkt man ihm schon seine Stimme an, die nicht immer unbedingt da ist. Ich finde, selbst bei Gaga ist es manchmal so, dass es anfangs echt irgendwie so ein bisschen komisch krächzt, bis sie dann aber reinkommt.
Ja, es ist nicht glatt poliert im Studio, genau.
Und einfach aber trotzdem natürlich die bessere Stimme hat. So. Aber was mich halt hier dann so ein bisschen gestört hat, so hier ist es halt sehr explizit. Musical-Nummer spielt in Arthurs Kopf. ist jetzt so ein bisschen so dieses, so, also die meisten natürlich, mhm, ne? Es gibt auch immer welche, die tatsächlich ja stattfinden und so, die fand ich dann auch wesentlich unterhaltsamer, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt halt auch viele so nach klassischem alten Hollywood-Musical-Schema aufgebaute Sequenzen, wo dann die beiden auch tanzen und in ganz anderen Kostümen auftreten. Und dann gibt es auch so eine Sequenz, wo sie so eine Late-Night-Show tatsächlich hosten, die Harley und Joker heißt. Das fand ich zum Beispiel sehr cool.
Ja.
Aber es gibt dann halt immer wieder so andere Punkte, die ich nicht so toll fand. Und da war dieses Musical-Ding so ein bisschen Hit und Miss für mich.
Mhm.
Und gleichzeitig auch zu sehr dieses so, okay, alles, was jetzt in dieser Musical-Nummer passiert, passiert halt nur in seinem oder in ihrem Kopf oder in ihren beider Köpfen, mhm, weil Folie à deux.
Oui.
Und oui, oui. Da fand ich den ersten, was das angeht, doch so ein bisschen subtiler als das, was wir hier jetzt haben.
Ja, also subtil ist es wirklich nicht, aber ja, es wird halt wirklich bewusst dafür genutzt, die Beziehung zu mhm, schildern einfach. Also man hat klar diese klare Trennung, wie du schon sagst, die Musical-Nummern, die sie ja offenbar beide irgendwie erleben, was ja auch trotzdem ein spannendes Spiel mit den Realitäten ist, offenbar kriegen sie das ja beide mit, beschreiben immer die Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Alles andere wird halbwegs normal erzählt. Es schwappt manchmal so über, ne? Wie du auch meintest, manchmal wird auch so irgendwie gesungen, singen die jetzt wirklich, singen die jetzt nicht. Manchmal hat man so ein paar Einschübe, wo ich auch wieder so ein bisschen wie beim ersten Teil, wo man auch trotzdem manchmal nicht weiß, was jetzt alles echt ist. Also auch, dass sie, als sie sich zum ersten Mal sehen, dass er sich vielleicht auch nur vorstellt, dass sie wieder diese Pistolen, ich schieße mich selber, mhm, in Kopfbewegung macht, die seine Nachbarin damals gemacht hat oder vielleicht auch nicht gemacht hat, wer weiß, ob er sich einfach nur daran erinnert hat, weil er jetzt auf einmal wieder eine Frau Zuneigung für ihn hat oder irgendwie er sich von ihr angesprochen fühlt. Allein schon die eine Einstellung, wo er mit den Wärtern da in den anderen Block rübergeht und die alle bunte Regenschirme, mhm, haben, da denke ich mir so, okay, das schwappt jetzt immer mal so ein bisschen auch in dieses Normale über, ja, deswegen wird damit schon auch so ein bisschen gespielt, aber klar, du hast eigentlich die klare Beziehung, spielt sich in den Musical-Nummern ab und der Rest ist eher normal erzählt. Ich finde den Ansatz ja eigentlich ganz spannend, dass sie sich dafür entschieden haben, verstehe auch warum, das live zu singen. Das ist ja wirklich eher ungewöhnlich. Also da hast du sowas, mhm, wie diesen letzten Les Miserables Film, da haben sie glaube ich auch gemacht, ne? Und sonst wird's halt, glaube ich, mhm, ja, ohne Wertung jetzt, aber wird's halt auch, glaube ich, eher wirklich im Studio immer eingesungen. Ja. Aber dadurch entsteht wirklich gerade sowas Raues und Brüchiges, was zu den Figuren einfach passt. Deswegen fand ich fast Lady Gaga schon ein bisschen fehlbesetzt ist jetzt übertrieben, aber dass sie trotzdem in diesem Live-Setting noch zu gut klingt eigentlich, mhm, für die Figur. Die müsste eigentlich noch, wenn, dann müsste man eigentlich noch konsequenter All-In so dreckig klingen wie Arthur eigentlich, mhm, der immer so rumkrächzt. Es ist auch nicht so, dass man sich die Ohren zuhalten will, aber es ist eben nicht so sauber und ja, so. Ne? Und das passt einfach. Wenn ich ein Musical in diesem Universum mit diesen beiden Figuren, dann will ich das eigentlich genau so tatsächlich. Mhm. Trotzdem hat mir da so ein bisschen der Pep manchmal gefehlt. Also ich bin eigentlich, mhm, großer Musical-Fan, obwohl ich sagen muss, also die ganzen Klassiker, da sind ein paar schöne dabei. Und heutzutage brauche ich dann schon irgendwie so einen Dreh, mhm, mit irgendwas verknüpft, was es irgendwie spannender für mich macht. Sowas wie Sweeney Todd habe ich hier, glaube ich, im Podcast schon öfter mal erwähnt, wo ich großer Fan bin. Dass du eben wirklich eine Goth-Horror-Geschichte, ja, drumherum hast. Oder Anna and the Apocalypse fand ich zum Beispiel auch sehr süß. Mhm. Da hast du eben wirklich so ein richtig schönes Pop-Musical und eigentlich aber so eine Zombie-Apokalypse. Da sind auch echt schöne Songs dabei. Irgendwie so ein Dreh noch dabei. Und deswegen fand ich das hier auch erstmal ganz gut. Mir hat aber wirklich so ein bisschen der Pep und der Punch gefehlt. Mhm. Also wirklich so eine richtige Musical-Nummer. Du hattest diese Talkshow schon erwähnt. Das ist noch am ehesten, was einem im Kopf bleibt. Ja. Also was richtiges, erinnerungswürdiges. Ich meine, es soll wahrscheinlich auch so sein. Ich hatte es ja gesagt, diese ist die Beziehung. Es soll die Intimität darstellen. Da wäre so eine große, pompöse Nummer vielleicht fehl am Platz. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, gerade wenn es um die Gefühle geht, die so aufkeimen, hätten sie einmal so was Richtiges raushauen können.
Das,
so richtig,
ja, genau. Ja, das finde ich auch.
Und selbst trotz dieser Intimität, trotz dieser zwei Leute. Deswegen.
Und es gibt ja, falls du dich noch an den Trailer erinnern kannst, es gibt ja im Trailer eine Sequenz, die im Film gar nicht auftaucht, was ja häufig der Fall ist. Aber es gibt im Trailer diese eine Nummer, wo Joker und Harley die Treppe
beide
vom
auf der
Gefängnis,
Treppe, genau, auf die habe ich auch gewartet, ja,
vom Gericht runtertanzen, ja, und drumherum sind so die Leute und die ist leider komplett auf dem Stuhl.
Das ist das wirklich schade, weil das hätte mir so dieses Musical-Ding noch so richtig rund gemacht. So fand ich es spannend, interessant, mhm, als Ansatz. Ich habe mir das gerne angeguckt. Ist ja auch erstaunlich viel. Ne? Ist ja wieder so ein Fall, wo es so ein bisschen, also es wurde zwar gesagt, es ist ein Musical, aber wie so ein bisschen verheimlicht wurde in der Werbekampagne, wie viel Musical ist jetzt wirklich, ne? Und es wird schon ziemlich viel gesungen.
Ja.
Ich mochte das an sich als Ansatz, weil es eben den Film nochmal so ein bisschen den Erwartungen entrückt und da was Eigenes draus macht. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr noch gewünscht, dass man da so ein bisschen mehr auf den Putz haut.
Ich habe auch, aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich nur mein wirrer Kopf. Kennst du die Scrubs-Episode, wo sie eine Patientin haben, die irgend so eine komische Sache in ihrem Hirn hat, weswegen sie alle Leute, die sie sieht, immer nur singen sieht?
Ja, klar.
Und dann halt grandios. Immer, wenn sie dann da ist, dann singen halt tatsächlich. Ja. Das ist halt auch eine Musical-Folge, aber geil irgendwie dadurch erklärt, so dass du halt so eine psychische Störung, also eine körperliche Störung hast im Gehirn, die dazu führt. Und als es damals angekündigt wurde, war das sofort mein erster Gedanke, oh, das haben die ja bei Scrubs schon so gemacht. Wie geil wäre das, wenn die hier jetzt auch irgendwie sagen, Joker hat irgendeine Verletzung im Knast oder sonst irgendwas bekommen und sieht jetzt die Leute um ihn herum viel, viel häufiger so singen.
Ja.
Weil ich mir auch irgendwie vorgestellt habe, dass man das vielleicht zu so einem Punkt bringt, der ihn wahnsinnig macht. Also noch verrückter macht, weil er anfängt auf einmal so, warum singen die jetzt? Warum singt meine Anwältin jetzt? Warum singt der Typ, der mich hier eigentlich nur interviewen möchte? Und dass das irgendwann zu so einem Punkt führt, wo man dann sagt so, okay, jetzt wird hier so wie so eine Lobotomie oder so an ihm durchgeführt, um vielleicht dadurch denn nochmal mehr zu sagen, okay, und das tötet dann auch das letzte bisschen Emotionalität und jetzt
treibt die Musik aus seinem Leben.
Genau, treibt diese Musik weg und jetzt ist er wirklich einfach nur noch der absolute Joker-Freak so. Und da finde ich, hätte man, wenn man schon die Fans so ein bisschen vom Kopf stößt und sagt, okay, sorry Leute, ich mache da jetzt ein Musical draus, der macht wenigstens ein richtiges Musical. Und nicht so eine halbe Wischi-Waschi-Nummer. Ich meine, ich fand es schön, dass sie hauptsächlich schon bestehende Songs nehmen. Ich hätte es aber zum Beispiel auch cool gefunden, wenn sie wirklich mal irgendwie so einen eigenständigen Song dazu geschrieben hätten, der vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eher dann auch noch so die Gefühlslage der Figuren beschreibt oder so. Und was du jetzt ja auch schon angemerkt hast, so eine richtige Musical-Nummer. Also wenn, dann sind es ja wirklich eigentlich immer nur die beiden, die dann halt tanzen und singen oder sonst irgendwie was. Aber mal so richtig all out crazy und wirklich da im, hier wie bei The Boys. Wo ist das in Staffel 3?
Ich glaube,
Wenn Kimiko im Krankenhaus liegt und sie liebt doch auch dann so diese Musicals und Romcoms. Und da gibt es ja dann auch so eine
wenigstens eine so eine
große
Nummer.
Wo alle im Hintergrund tanzen und die wildesten Choreografien aufführen. Ja. Und da denke ich mir dann, ja okay, also ist das hier wirklich nur so ein Gimmick, weil man halt gesagt hat, okay, wir haben jetzt Lady Gaga und die muss halt singen. Die hat ja jetzt in dem Zusammenhang auch direkt ein Album rausgebracht, wo sie quasi alle Songs, die im Film zu hören sind, selber nochmal eingesungen hat. Also ohne Phoenix, aber halt.
Ich weiß gar nicht, sind da noch eigengeschriebene noch?
Ich glaube nicht. Also ich hatte nur mal so durchgescrollt bei Spotify und ich glaube, es sind wirklich einfach nur die Songs, die auch schon im Film gecovert werden, die hier jetzt nochmal so aufploppen. Schöne Idee und wie gesagt, ich glaube, Gaga-Fans freuen sich, dass hier einfach mal so plump ist nochmal irgendwie so ein Album da, aber.
Ja, also es ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo wir uns noch irgendwie am ehesten dann noch treffen bei dem Film, weil ich mochte es halt trotzdem. Es ist eben, denke ich, wirklich eine bewusste Entscheidung. Die hatten wahrscheinlich diese zwei Möglichkeiten oder vielleicht gab es auch noch mehr, und haben sich einfach entschieden, wir gehen halt auf diese Beziehungsschiene und beschreiben wirklich diese intime Beziehung. Und dadurch hast du eben auch nicht so viel Vielfalt drin. Du hättest ja wirklich, wie du meintest, wenn die Anwältin dann auf einmal anfängt oder der Interviewer oder so, hättest du ja auch viel unterschiedlichere Nummern machen können. Ja. So wie es jetzt ist, ist es alles sehr ähnlich. Die haben gute Songs ausgewählt, die auch durchaus passen, irgendwie schon auch thematisch und so, wenn dann The Joker is Me und so klar singen, sowas. Aber ja, also wenn Musical, dann hätte ich es mir auch lieber All-In gewünscht und dass man dann diesen anderen Weg gegangen wäre und wirklich so alles als Musical irgendwie gesehen hätte. Ja. Aber ich verstehe auch, beziehungsweise kann auch nachvollziehen, wenn du dich dann dafür entscheidest, wirklich die Beziehung damit zu illustrieren, dann machst du es halt so. Aber das andere hätte für mich den Film dann tatsächlich auch noch besser gemacht.
Ja.
Entspannender.
Ich weiß nicht. Ich bin echt irgendwie, also es gab immer wieder im Film Momente, wo mich das Ganze auch so ein bisschen hatte, wo ich dann dachte, okay, ja, so ein paar Szenen fand ich dann doch irgendwie
inszeniert ist ja auch wieder toll. Ne?
Ja, also die Bilder sehen super aus.
Obwohl, ich muss, zwischendurch ist mir eingefallen, während des Films, dass ich ja gehört hatte, ich glaube, ich hatte selber auch einen Artikel schon dazu geschrieben, dass dieser Film 200 Millionen Dollar gekostet hat.
Ja.
Und ich, wo ist das Geld hingeflossen? Also so gut dieser Film aussieht, aber deswegen meinte ich auch, also mit dem Geld, auch deswegen hatte ich mir wahrscheinlich gewünscht oder vorgestellt, dass es einfach pompösere Nummern gibt. Aber wo ist denn das ganze Geld hin?
Ich glaube schon in die ganzen Sets auch, ne? Weil ich meine, alle Sachen, die in diesem Musical-Bereich fallen, da sind ja schon auch ein bisschen andere Sets noch gebaut.
Ja, aber
so, dass
auch
das da
so ganz groß
und
das ist ja alles immer so ein bisschen sehr eingegrenzt.
Ich denke mal, Phoenix und Phillips werden auch gut was abgekriegt haben.
Ich meine, Todd Phillips hat ja abgestritten, dass es wirklich 200 Millionen sind, aber lass es am Ende 190 sein. Weißt du? Also das ist
150 sein. Der erste hatte nur 60
ja,
oder so gekostet.
Also das ist auf jeden Fall ein Vielfaches vom ersten. Der erste hat wesentlich mehr Schauplätze. Also die Hauptschauplätze sind halt der Knast oder Arkham und der Gerichtssaal.
Ja, eben. Also eigentlich hättest du den ganzen Film auch in so einem Studio-Lot drehen können, wo du halt einfach drei unterschiedliche Studioszenarien aufbaust und dann ist fertig so.
Ja, wie gesagt, also der Film sieht super aus, das soll jetzt nicht der falsche Eindruck entstehen, aber es ist jetzt kein, der ist keine Blockbuster-Ausmaß und keine Action-Szenen oder sowas.
Ja,
ne? Also.
Und weiß nicht, irgendwie ist der Funke dann am Ende des Tages wirklich nicht übergesprungen. Mhm. So, ich fand's halt emotional, hat mich das alles sehr, sehr kalt gelassen. Ich hab's schon gesagt, so diese Beziehung zwischen Joker und Harley hätte man viel mehr noch, finde ich, in den Vordergrund rücken müssen. Sie verschwindet ja dann teilweise auch so aus dem Film dann mal für ein paar Minuten und so. Und dann geht es halt wirklich nur um diese Gerichtsverhandlungen und sowas alles. Und der war für mich einfach nicht rund. Also es ist irgendwie so. Und deswegen nochmal meine Verschwörungstheorie vom Anfang. Ich habe halt wirklich so das Gefühl, wir hatten keine Ahnung, wie wir diesen ersten Joker weiterführen sollen. Und wir haben uns dann auch nicht die Mühe gemacht, um irgendwie was zu finden, sondern einfach gesagt so, ah ja, stimmt, kannst du dich noch an den alten Halloween 2 erinnern, wo das einfach damit weitergeht, dass Laurie Strode ins Krankenhaus gebracht wird und Michael Myers wacht dann da auf und killt sich ein bisschen durchs Krankenhaus. Halloween 2, also der alte Halloween 2, nicht der von Rob Zombie oder auch nicht der von
es
David
gibt
Gordon Green.
Drei
ja,
Halloween
es ist krass,
muss man
dass es schon
sagen,
irgendwie drei zweite Halloweens gibt. Der ist auch ja eigentlich nur so ein längerer Epilog für den ersten Halloween von John Carpenter. Und das ist für mich Joker 2 jetzt auch.
Ja.
Also so ein 2-Stunden-Epilog zu dem ersten Teil, den kein Schwein braucht. Und ich finde es ja so spannend, weil Christoph hat ja die Kritik geschrieben und wir haben ja im Vorfeld schon darüber geredet, dass Christoph den ersten ja nicht mochte. Mhm. Und ich weiß noch, dass er, glaube ich, in hier unserer Redaktions-Chat-Gruppe, nachdem er den in Venedig gesehen hatte, ja dann ausschrieb so, oh mein Gott, ich glaube, das ist hier eine verkehrte Welt. Immer wenn hier alle Filme feiern, dann mag ich sie nicht. Und immer wenn alle Filme nicht mögen, dann mag ich sie. Weil Christoph hat ja Joker 2 tatsächlich 3,5 Sterne gegeben und schreibt dann so den letzten Satz in seinem Fazit, ist ja dann folgender. Wenn hier alle Erwartungen an den Film, in Klammern speziell von Fans des ersten Teils, Klammer zu, radikal unterlaufen werden, dann hätte zumindest der Joker mit Sicherheit seine helle Freude an diesem gewaltigen Fuck you gehabt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie es wohl dem Publikum ergeht. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das spielt ja ein bisschen in meine Verschwörungstheorie rein, dass dieser ganze Film am Ende des Tages so ein dickes, fettes Fuck you ist, weil Todd Phillips einfach keine Idee hatte, diesen Film jetzt aber machen musste und dann halt einfach irgendwie was gemacht hat, was passt und was irgendwie überhaupt. Und für mich, was ja da noch so mit reinspielt, ist, ich glaube nicht, dass dieser Film auch nur ansatzweise so erfolgreich wird wie der erste, womit dann auch ganz klar ist, ja okay, es wird wahrscheinlich sich keiner anstellen und sagen, kannst du uns noch einen dritten Teil machen?
Ja, deswegen ist es für mich nach wie vor eher, wenn Fuck You, dann eher an Warner, also mit allem drum und dran so. Also für die Fans, ja, also ich verstehe, genau, also es hat ist eine Sache der Erwartung einfach, der Erwartungshaltung. Ne? Wenn man jetzt wirklich das so eine klassische Weiterführung von der Origin-Story erwartet, bekommt man halt absolut gar nicht. Und das ist wirklich der Film, der Erwartungen irgendwie unterwandert. Und du hattest Epilog schon erwähnt, würde ich völlig unterstreichen. Für mich ist das auch einfach eigentlich nur ein Epilog, aber das macht es eben für mich nicht unspannend. Also ich finde, der arbeitet sich eher wieder an den Themen ab, aber auch nochmal an den gleichen und auch inhaltlich, ohne dem groß was hinzuzufügen, aber die Form ist halt ein bisschen anders. Mhm. Und das finde ich spannend genug, um da Gefallen dran zu finden an dem Film. Und ja, Fuck You an Warner im Grunde von vorne bis hinten. Also dass er wirklich Freifahrtschein bekommen hat, ja offenbar.
Ne? Ja, das, scheinbar schon.
Dafür, dass es so erfolgreich war und das auch so ausgenutzt hat. Und es fängt ja schon bei dem Titel an. Also der Titel ist allein schon so sperrig und eigentlich so prätentiös,
naja,
dass du so denkst, ey, das sagt doch keiner an der Kinokasse so.
Also, ja, vor allem, ich finde es auch spannend, weil normalerweise, wenn du so ein Originaltitel,
ja,
hast.
Ich habe auch auf die deutsche Übersetzung gewartet.
Dann wird ja im Deutschen irgendwie, ja, Joker 2, Wahnsinn für 2, ja, oder irgendwie sowas.
Müssen wir mal gucken, ob das in manchen Ländern übersetzt wird oder ob Dr. Tulips gesagt hat, sollen alle.
Aber selbst
so
bei uns ist es ja, ja, Joker Folia 2. Also, ja, nirgendwo steht Joker 2. Nein, es steht wirklich immer, ja, nur auf,
außer auf filmstarts.de.
Joker Folia 2. Ja, das liegt ja am SEO.
Ja,
ne?
Ja,
weil man,
ja,
muss ja die Suchbegriffe hier gut,
naja,
abdecken.
Ist ja auch so, genau. Wenn Leute nach Joker 2
suchen.
Suchen
eher Joker 2. Aber ich wüsste wirklich nicht mal, wie ich Folia 2 richtig, ja, schreiben soll.
Zumindest, wo kommt der, wie rum zeigt der Axon?
Folie Adeux.
Ja, und dann mach noch den Accent richtig.
Ja,
so,
genau. Ne,
Accent
das,
Tegu,
ist
Accent.
Gut, das ist Google zum Glück egal, ja, wo der Accent
das
kommt,
stimmt,
oder
stimmt,
nicht. Aber.
Ja, aber da fängt es eben so an. Und das ist so ein bisschen, und ich glaube, Warner zittert da die ganze Zeit und wahrscheinlich auch zu Recht. Ich gehe nämlich da voll mit. Ich glaube, der ist jetzt am Ende so sperrig und so schwer auch zu verkaufen. Mhm. Beziehungsweise dann ist die Mundpropaganda wahrscheinlich auch gerade von Fans vom ersten Teil so ein bisschen schwierig, dass der nicht annähernd so erfolgreich,
ja,
wird.
Glaube,
befürchte ich.
Also, ja,
vielleicht
vielleicht werden wir auch überrascht, genau, ja, aber ich weiß, dass schon, als die Ankündigung kam, es wird ein Musical, wahnsinnig viele ausgestiegen sind.
Ja, das stimmt.
Also,
das stimmt.
Ich habe das jetzt auch mitbekommen, so über Instagram und auch auf YouTube, dass die Leute spätestens bei diesem Musical-Thema wirklich sagen, nee,
ja,
sorry, bin,
ja,
ich. Bin
da
gibt
es ja generell auch diese zwei Lager. Also,
ja,
da kann der Film völlig egal sein, sobald, ja, was Musical ist. Selbst in meinem engeren Kreis, wenn ich so an meinen Vater denke oder so, wenn der Musical hört, ist gleich erstmal so,
ja,
oh,
ja, genau.
Red Flag.
Kann ich auch verstehen, ja, so, ne, weil Musicals sind halt auch irgendwie eine Sache für sich. Einfach.
Ja, total. Ich meine, es gibt da ja auch sehr viele Spielarten, aber trotzdem, am Ende singen halt Leute sehr viel.
Genau, ja.
Und wenn man das jetzt nicht so gut findet.
Das ist tatsächlich nicht so knapp, ja, bei diesem Film.
Ja, ja, tatsächlich.
Nur halt nicht so pompös, wie man es dann erwarten,
ja,
würde.
Ja, leider.
Was würdest du denn geben, jetzt
ich
nachdem
bin,
wir so viel palavert
ich
haben?
Ich bin auch, und das ist auch selten bei den 3,5 von Christoph, wahrscheinlich auch wieder größtenteils aus anderen Gründen, weil für mich ist es jetzt, unterläuft Erwartungen, aber für mich ist es gar nicht so ein Gegenstück zum ersten. Für mich ist es wirklich eigentlich irgendwie eine halbwegs logische Fortführung in einer anderen Art und Weise, und ich nehme das gerne, hat es ja vorhin schon gesagt, ich hätte es nicht gebraucht, aber ich nehme es gerne als Ergänzung mit und würde 3,5 geben, was gut ist, aber was halt schon wesentlich oder weit unter dem ersten ist, bei dem ich so bei mindestens 4,5 bin. Und deswegen ist es ja eine Enttäuschung gar nicht so sehr, weil ich jetzt gar nicht so krasse Erwartungen hatte. Aber er ist auf jeden Fall schwächer, nicht so intensiv wie der erste. Der erste hat bei mir wesentlich mehr auch ausgelöst. Du meintest es ja auch so, der ganze emotionale Punch ist auch einfach nicht so da. Aber ich finde es spannend. Das ist eigentlich vor allem so ein spannendes Experiment und für mich trotzdem interessant gewesen, dabei zu sein. So, ich gucke mir das, und den gucke ich mir vielleicht auch sogar eher noch an als den ersten, obwohl ich den ersten werben mag, aber weil der einfach mich nicht so
fertig macht.
Ja. Genau, weil er mich nicht so fertig gemacht hat. Ich würde mir das einfach nochmal gerne angucken, jetzt vor allem mit dem, was man jetzt so erlebt hat und jetzt, wo man weiß, wie der so ist. Also ich würde den spannend finden, den, glaube ich, mir nochmal anzuschauen. Oder 3,5 sind's.
Bei mir sind es tatsächlich nur 2.
Na, du hast jetzt mit Christoph die Position
getauscht.
Ja,
genau, ich habe mit Christoph, obwohl ich dem ersten,
ja, mehr,
ich glaube, dem ersten habe ich wirklich 5 von 5 gegeben. Ich weiß es gar nicht, aber ich meine, der hat volle Punktzahl bei mir bekommen. Der jetzt hier ist halt wirklich, klar, man war nach dem ersten immer so, ja, Fortsetzung muss nicht sein, um Gottes Willen, warum, wieso, weshalb. Aber es ist halt auch Hollywood, und wenn was erfolgreich ist, dann wird halt nachgezogen. Ich meine, es ist überall so. Wenn ihr einen erfolgreichen Artikel zu einem Thema schreibt, dann merkt, oh, das Thema interessiert die Leute, oh, lass mal noch mehr schreiben.
Lass mir doch mal irgendwas aus den Fingern saugen.
Das ist für mich genauso auf YouTube. Ich meine, ich habe 15 Videos zur Fallout-Serie gemacht, einfach weil Leute...
Und wir wollen von Eternals gar nicht anfangen.
Ja, Eternals, da sind tatsächlich noch ein paar mehr so. Aber einfach, weil du halt dann das wieder befeuerst, was irgendwie die Nachfrage ist. So, ne? Also... Das ist dann halt, dass es so weit kommen musste bei 11 Oscar-Nominierungen, eine Milliarde Dollar.
Ist halt nur die Frage, ob der Todd Phillips da so ein für Warner quasi so ein Kriterium war, dass es überhaupt gemacht wird. Also das ohne Dark in Phoenix kann ich mir vorstellen, dass sie dann gesagt hätten, nee, aber deswegen ist das auch für mich so ein Punkt. Also dass er es jetzt noch gemacht hat, abgesehen von der Kohle, könnte ich mir schon vorstellen, dass er da einfach Bock drauf gehabt hat. Am Ende dann doch. Es gibt es ja auch mal bei ihm selber. Manchmal sagt man, man will nicht, und dann kommt das Geld. Nee, aber dann hat man doch eine tolle Idee und denkt, ach, irgendwie probiere ich es. Ob es am Ende alles klappt, ist die Frage.
Wenn er dann eine tolle Idee gehabt hätte, dann hätte
ich finde,
verstanden.
Ich finde, er hat einige tolle Ideen gehabt, aber halt eher formell als inhaltlich.
Warten wir mal ab, wenn er so in 5 Jahren so seine bisherige Filmografie-Revue passieren lässt, dann kommen wahrscheinlich so diese Interviews, ich habe es alles so irgendwie nicht so wirklich gewollt.
Und ich war gar nicht am Set.
Und das bringt mich ganz kurz, ich glaube, es wird wirklich nicht lang, zu einem kleinen Spoiler-Teil. Ja. Weil ich möchte gerne...
Ich wollte sagen, oh nee, Spoiler, aber ich habe den Film ja gesehen.
Ich möchte gerne über die letzten, sagen wir mal, 5 Minuten des Films sprechen.
Wenn überhaupt, oder? Obwohl,
wenn,
ja, doch, ja,
ja,
mit dem
es
davor
kommt
noch,
so etwa hin. Deswegen also für alle, die das jetzt nicht mehr hören wollen, wir hören uns nächste Woche. Für alle, denen Spoiler total egal sind, herzlich willkommen in einem wirklich kurzen Spoiler-Teil. Und dieser Spoiler-Teil, dieses Ende, also ich saß im Kino und habe mir gedacht, so okay, also das ist jetzt wirklich das letzte Fuck you an alle. Und für mich auch nochmal viel mehr so das eindeutige Indiz, dass Todd Phillips diesen ganzen Film einfach nicht ernst genommen hat. Weil wir haben Arthur, der nachdem es so ein Bombenanschlag auf das Gericht gegeben hatte, wo 2 seiner Anhänger dann am Ende tatsächlich doch nochmal kommen und ihm helfen wollen.
Da hast du es nämlich.
Ja, da habe ich es, aber erst ganz zum Schluss.
Ja, aber immerhin.
Und dann rennt er ein bisschen durch die Stadt, wird dann doch wieder von der Polizei gefangen genommen und landet halt wieder in Arkham. Und geht dann da fröhlich durch die Gegend und es gibt einen Insassen, der schon die ganze Zeit immer mal so ein bisschen angeteasert
also das
wurde.
Muss ich auch mal sagen, also das schlechteste Foreshadowing, was es so gibt. Ich dachte mir, ab der Hälfte wusste ich im Grunde, was am Ende passiert.
Es ist schon das erste Mal, wenn dieser Typ, ist so ein junger Bursche.
Aber erzähl erst mal.
So ein junger Bursche, dunkelblondes Haar, auch so ein bisschen crazy, so, also crazy als alle anderen da irgendwie.
Creepy.
Der immer so ein bisschen auch grummelig fies zu Arthur rüberguckt. Und wir haben halt diese Schlusssequenz, Arthur geht fröhlich pfeifend da den Gang lang und auf einmal siehst du so noch relativ unscharf hinter ihm, irgendjemand kommt auf ihn zu. Und dann ist es halt dieser verrückte Typ, der dann anfängt, Arthur Fleck abzustechen. Wirklich mit so einem hier Schiff, wie man das aus den ganzen Gefängnisfilmen
kennt. Wie man das aus dem Knast kennt.
Wird Arthur wirklich mehrfach in den Bauch gestochen und er fällt halt zu Boden, röchelt. Und es hat auch nach wie vor noch keiner mitbekommen.
Ja, nicht mal der Typ, der ihn eigentlich irgendwie eskortieren sollte. Der
genau,
ist einfach weg gewesen.
Womit schon mal hier so Todd Phillips ganz klar, okay, ich bringe den jetzt hier um, so, ich will den nicht. Klar, man könnte immer noch, wenn Teil 3 doch kommt, ja, die sind gerade noch rechtzeitig gekommen und haben ihn gerettet und haben irgendwas total Experimentelles an ihm ausprobiert, das hat ihn nur noch verrückter gemacht, boom, Joker, fertig. Was dann aber noch dazu kommt, und das ist wirklich, wo ich im Kino gesessen habe und gerade nicht wusste, ob ich weinen oder lachen sollte, aber es ist so dieser Typ, der gerade Arthur abgestochen hat, setzt sich dann einfach in diesem Flur ein Stück weiter nach hinten auf so eine Bank und fängt an, sich die Mundwinkel aufzuschneiden mit dem gleichen Messer, das er gerade an Arthur benutzt hat. Was dann halt ganz, ganz eindeutig dieser Wink Richtung Heath Ledgers Joker sein soll, der ja so diese Narben im Gesicht hatte, so wo ich mir dachte, so, ach, komm jetzt, also jetzt willst du mir wirklich erzählen, ja, Arthur Fleck war gar nicht der richtige Joker, der komische Typ, von dem wir, glaube ich, nicht mal den Namen wissen, das ist jetzt der Joker.
Young Inmate wird er im Abstand, glaube ich.
Also. Und das ist halt für mich so das letzte i-Tüpfelchen auf meiner großartigen Fox-Mulder-Verschwörungstheorie, was Joker 2 angeht.
Ja, nee, also da gehe ich wirklich irgendwie in eine andere Richtung. Ja, es ist vielleicht ein Fuck you an bestimmte Abteilungen der Fans. Also die wirklich vielleicht großen Wert auch auf diese Comic-Anspielungen oder Comic-Verweise irgendwie legen. Zumal, aber vielleicht auch gerade nicht. Also komm ich erstmal kurz mal noch zu den Vorstellungen. Ich wirklich ich glaube, es war in der Hälfte, wo man ihn das erste Mal sieht, diesen Typen im Hintergrund. Ich kann es dir in meinem Notizbuch zeigen. Da steht an der Stelle ungefähr, wird der creepy Typ im Knast zum echten Joker. Das steht da in meinem Notizbuch, ab der Hälfte des Films. Weil der einfach, man hat nie was von ihm gehört, der ist einfach nur im Hintergrund und grinst ganz, ganz psycho. Da denke ich mir so, okay. Das hat nämlich im Grunde so ein bisschen diese Gotham-Serie, weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, ja auch gemacht. Da geht's ja auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Da hast du ja auch mehrere Joker-Varianten, wenn du so willst, bei mehreren Figuren angedeutet, dass sie jetzt Joker werden, aber also gespielt ja von Cameron Monaghan, der quasi so ein Zwillingsbrüderpärchen spielt, bei denen es angedeutet wird. Der Hintergrund war dann aber auch, dass sie den Namen ja nicht benutzen durften für die Serie Joker, dass es aber eher darum geht, diese Idee ins Rollen zu bringen und dass dann der echte Joker eigentlich erst irgendwann kommen würde. Und hier war das dann auch so, deswegen fand ich die Idee an sich erstmal ein bisschen plump, aber andererseits ist es für mich als jemand, der auch den ersten Film für sich als stinknormalen Film, wir hatten es ja vorhin, schon so sehr wertschätzt und dass diese ganze Comicgeschichte nur das i-Tüpfelchen ist, eigentlich irgendwie ein sehr runder Abschluss. Weil das ist auch so, ich habe es halt nicht gebraucht. Und es war eine mögliche, wenn du nur den ersten siehst, ist es nach wie vor von mir aus eine mögliche Origin-Story für den. Aber es kann auch eine andere Figur sein. Und im zweiten Teil wird halt gesagt, ja, fuck, das ist halt nicht der. Und wir brauchen es auch nicht unbedingt, um unsere Geschichte so zu erzählen. Das fand ich auch voll okay. Und das war jetzt, habe ich für mich persönlich nicht als fuck empfunden, sondern eher so als eine runde Ausführung von dem, was im ersten auch schon angelegt war. Mhm. Er hat so eine Idee in die Welt gesetzt, die ist ja immer noch da, das ging ja von ihm aus. Aber sich dann doch irgendwie dahin besonnen, dass er das irgendwie doch nicht will. Die Idee lebt weiter in einer anderen Figur, aber er ist halt nicht der richtige Joker. Und deswegen komme ich jetzt dazu zurück, dass es vielleicht auch für Comic-Fans nicht so ein dolles Fuck you ist, weil eigentlich so ein bisschen ergibt es ja jetzt mehr Sinn, dass ein jüngerer Typ jetzt der Joker ist, weil er ist ja eigentlich, wenn du das jetzt wirklich so erzählen willst, dass er der Joker ist gegen den Batman-Kampf, ist er ja viel zu alt.
Naja,
klar. Ne? Also wenn du das wirklich so darauf unterbrechen willst, was Todd Phillips ja, glaube ich, völlig egal ist, aber was ja manche Fans auch so beanstaltet haben, der ist ja viel zu alt, das passt ja überhaupt nicht. Im Grunde werden die jetzt abgeholt und du sagst dir, ach, jetzt ergibt ja alles Sinn. Das war ja gar nicht der richtige Joker.
Dann ist der ja jetzt noch zu alt.
Ja, aber auch nicht viel. Ich meine, das spielt 2 Jahre später. Wann verliert Bruce seine Eltern? Also
ja, gut, aber
er ist ein bisschen älter als Bruce Wayne. Aber
mittlerweile kann ich ja auch mehr über diese ganze Geschichte lachen,
ja, also,
weil ich sie halt mehr in meine tolle Verschwörungstheorie aufgenommen habe.
Ja, es passt auf jeden Fall.
Um halt zu sagen, und natürlich, du hast recht, ja, also es passt ja auch besser in das rein, was ja der erste Teil ja schon wirklich so ein bisschen gezeigt hat, so gefühlt jeder kann jetzt halt Joker sein.
Ja, genau.
Es ist ja jetzt noch beim Joker noch nicht so, dass es irgendwie was Übernatürliches ist, dass er krasse Kräfte hat oder keine
ja, und das
Ahnung,
wird ja auch nie gesagt, dass er der Joker ist, zumal auch die Namen, die so in den Comics kursieren für das Alter Ego, ich weiß ja nicht, ob gab es da Arthur Fleck überhaupt?
Ja, tatsächlich, ja. Das ist,
aber eins der, also er hat mehrere, oder?
Ja, aber das ist tatsächlich dieses The Killing Joke.
Ah, okay, ja.
Gut. Da wird der, glaube ich, der ist von Alan Moore, der Comic, ne? Da wird er tatsächlich Arthur Fleck genannt, aber du kannst auch da nicht so ganz greifen, ist jetzt wirklich sein Name oder ist das jetzt einfach nur ein Name, den er sich ausgesucht hat? Aber ja, also zumindest ist Arthur Fleck ein Begriff, der halt mit dem Joker enger verbunden ist. Aber.
Ja, aber für mich war das dann wirklich echt so eine echt ein runder Abschluss, der für mich auch wirklich gepasst hat. Für mich so, um das ganze Ding als Gesamtbild zu sehen. Das ist halt dann doch nicht der Typ, weil da ist nämlich am ehesten noch so eine Charakterentwicklung, die ja sonst im restlichen Film fehlt, weil er sich ja dann doch, auch da werden Erwartungen vielleicht so wieder so ein bisschen untergraben. Er embraced ja diese Joker-Persona dann doch wieder, als er sich dann vor Gericht eben selber verteidigt und man denkt, jetzt kommt das krasse Ding, jetzt haut er so richtig auf den Putz. Und dann kommt aber der Moment, wo er sich irgendwie besinnt und merkt, dass irgendwie will er das gar nicht. Ne? Darauf hat er eigentlich gar keinen Bock. Er wollte zwar immer gesehen werden, aber nicht so, sondern wahrscheinlich als er selbst oder so. Ja. Und dann wird das ihm zum Verhängnis. Und das ist so am ehesten der Fall, wo er dann halt der Punkt betont wird, er hat sich dann doch wieder in eine andere Richtung entwickelt. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, ist ja egal. Und hat aber so eine Sache losgetreten, die man dann auch nicht mehr stoppen kann. Da wird im Grunde auch das wieder aufgegriffen, was du ja so ein bisschen beanstandet hast, dass das nicht so eine richtige Rolle mehr spielt, dass es so eine Bewegung losgetreten hat. Aber der Typ ist halt auch voll, also wie eigentlich alle im Knast, die ihn ja auch immer anfeuern, wenn er da wieder reinkommt von seinem Gerichtsprozess und gerade wieder der krasse Joker war. Und der ist halt auch wie Harley total enttäuscht, dass er das dann abgelegt hat und zeigt das dann mit so einer blutigen Tat und könnte sich jetzt zum nächsten Joker entwickeln, eben vielleicht auch nicht. Wer weiß, Joker 3 mit irgendeinem No-Name-Typen.
Genau.
Who knows?
Und Harley mag ihn trotzdem noch, weil sie nimmt einfach jeden, der sich Joker nennt.
Ja, im Grunde schon. Er muss halt nur crazy sein. Genau. Ja. Nee, deswegen, für mich hat das gut gepasst. Es ist schon ein krasser Move gewesen, aber ein Move, den ich zumindest in dem Film ab der Hälfte halt dann auch kommen sehen. Und deswegen, ich fand's cool.
Ich bin echt gespannt, wie der Film, wenn er denn jetzt im Kino startet, wie er so angenommen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass das erste Wochenende wirklich ziemlich gut sein wird,
weil die Leute noch
viele,
neugierig, ja.
Reingehen, aber wenn dann halt mehr ihn gesehen haben und ihre Missgunst oder Gunst zum Ausdruck bringen, wird sich halt zeigen, ob ob der Plan von Warner aufgeht oder ob der Plan von Todd Phillips aufgeht, denke, zu sagen, okay,
ja, letzteres.
Lass mich alle in Ruhe jetzt mit Joker.
Er hat ja jetzt auch wirklich nochmal explizit gesagt, dass das jetzt, aber gut, das hat er beim ersten eigentlich auch
ja,
schon
genau,
gesagt.
Ja, genau, darauf kann es ja nichts mehr geben. So. Also, sei denn, dieser Film spielt jetzt ein, was er gekostet hat und noch ein bisschen was obendrauf, ja. Dann wer weiß.
Aber ich könnte mir vorstellen, das ist einfach zu sperrig. Und das meinte ich ja auch, es fehlen so ein bisschen so die ganz erinnerungswürdigen Sachen. Man erzählt ja sich auch selber so im Bekanntenkreis gerne so szenisch über Filme, ne? Dass du wirklich so bestimmte Versatzstücke dir rausnimmst und eine bestimmte Sequenz, die besonders erinnerungswürdig ist. Ja. Und da fallen mir im ersten halt richtig viele ein. Und bei dem jetzt, so gut ich den jetzt trotzdem fand, eigentlich keine, die einem so... Ne? Die man wirklich so, die sich so einbrennt und wo man am ehesten denkt, das kann man jetzt so szenisch jemandem weitererzählen. Ja. Das ist eher so, dass diese ganze Grundstimmung und das, was der Film so generell will. Aber das ist eben doch schwierig, auch da das jemandem schmackhaft zu machen. Deswegen ist, weiß ich auch nicht. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so abgeht.
Tja, dann lieber was anderes. Und was tatsächlich, also wenn ihr eine Woche wartet, dann haben wir nächste Woche nämlich was tatsächlich all meine Erwartungen übertroffen hat, die sehr gering waren. Ja. Weil nächste Woche reden wir über Transformers 1.
Ah, okay.
Und Spoiler, es ist ein guter Film. Es ist wirklich ein guter Film. Aber darüber reden wir nächste Woche. Ich sag erstmal danke, Markus.
Ja, war mir ein Vergnügen, dass wir auch mal uns ein bisschen verbal geprügelt haben. Aber wir waren trotzdem immer noch nett zueinander.
Unter guten Podcast-Freunden muss auch das sein.
Ja,
und,
war auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht.
Ist auf jeden Fall eine schönere Diskussion, als wenn wir beide gesagt hätten, boah, wie kacke oder oh, wie toll.
So, ja, total.
Das
also,
ist ja immer ganz spannend, so, wenn man dann doch ein paar...
Ich denke auch fast, dass man über den, also so kontrovers der erste teilweise auch diskutiert wird. Ich glaube, bei dem kann man halt das vom ersten aufgreifen. Und dann noch ein bisschen hitziger über bestimmte Sachen diskutieren. Ja, also das könnte spannend werden.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie der dann auch bei den Fans so ankommt. Mhm. Und nochmal an Julius, gute Besserung. Und vielen Dank an euch, die ihr Woche für Woche einschaltet, uns zuhört, wenn wir uns streiten, auch mal nicht streiten und lieb haben oder wenn wir auch gewisse Flüssigkeiten zu uns nehmen, die uns ein bisschen gesprächiger machen.
Machen wir vielleicht auch irgendwann wieder.
Das wird irgendwann dieses Jahr auch nochmal kommen, wenigstens ein Podcast mit Schuss haben wir noch in der Pipeline. Und ja, schreibt uns an leinwandliebertfilmstarts.de, wenn ihr euch über Joker 2 aufregen wollt oder wenn ihr uns schreiben wollt, wie toll der doch ist, immer gerne.
Oder irgendwas dazwischen.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wie gesagt, mit Transformers 1. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.